Herzlich willkommen zum Podcast Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und wir befinden uns bereits in Folge 208 im Bereich Wir Verlage Bücher machen Teil 146. Wir haben wieder einen Interviewgast, wieder live, wieder draußen vor den Toren der Messe Buch Berlin, einer sehr anregenden Kleinverlegermesse, 300 Verlage, einige tausend Besucher am letzten Wochenende, 30. September und 1. Oktober. Und wie es leider manchmal kommt, ist nicht nur die Audioqualität relativ schwach, sondern mein Mikrofon tat irgendwann nicht mehr. Das ist bisher, glaube ich, ein einziges Mal passiert in vielen Jahren, aber diesmal schon. Wir konnten aber auf eine andere Audiosicherung zurückgreifen und dafür danke ich herzlich meinem Gast, denn er hat das Gespräch auch aufgezeichnet. Also mit anderen Mikrofonen, aber mit mir als Fragender und mit dem Interviewgast. Ich stelle ihn ganz kurz vor, Heinrich von der Haar, und Sie werden gleich mehr von ihm erfahren. Also die schlechtere Audioqualität bitten wir ganz herzlich zu entschuldigen.
Wir sind wieder auf der Buchmesse Berlin und man lernt hier tolle Leute kennen. Und einer meiner Standnachbarn schräg gegenüber schaute sich sehr interessiert unsere Bücher an. Und wir haben 10 Minuten gefachsimpelt und ich habe gedacht, ein toller Mann. Mit ihm muss ich ein Gespräch führen. Und dieses Interview führen wir jetzt. Heinrich von der Haar, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und meine erste Frage ist, bitte stellen Sie sich in Ihrem bildungs- und beruflichen Werdegang in einigen Sätzen vor, sodass unsere Hörer ein lebendiges Bild von Ihnen bekommen.
Ein lebendiges Bild, ja. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie oder in einem Dorf oder in einer Schicht, in der es keine Bücher gab. Wir hatten schon die Bibel oder die Heiligenlegende, aber alles andere war eher verpönt. Lesen? Nein, dann ist man zur Arbeit nicht mehr geeignet. Schule, das ist ganz überflüssig. Der Vater braucht dich auf dem Hof. Und ich bin in einer kinderreichen münsterländischen Kleinbauernfamilie aufgewachsen, die auch vom Untergang bedroht war. Wir wissen ja in den 50er, 60er Jahren das Bauerndorfsterben. Da war an Bildung nicht zu denken. Aber das Wegwollen, das war ein wichtiges Thema damals. Und wie der Junge das geschafft hat, habe ich auch in meinem ersten Roman verarbeitet. Mein Himmel brennt. Wo es darum geht, wie kommt der Junge weg aus der Schicht. Und Bildung war damals eine entscheidende Möglichkeit. Es gab zwar da noch kein BAföG, der einzige Weg für Jungs war, Priester werden zu wollen. Das habe ich dann auch vorgegeben und habe dann am Bischöflichen Kolleg in Münster das Abitur gemacht. Und dann bin ich nach Berlin geflohen. Ja, und in Berlin war natürlich revolutionärer Aufbruch, Veränderung. Und da habe ich dann Soziologie studiert, promoviert in Philosophie, habe eine Weile als Soziologe auch wissenschaftlich gearbeitet und veröffentlicht. Dann habe ich noch ein Diplom-Kaufmann und Diplom-Handelslehrer erreicht, womit ich dann in eine Berufsschule gegangen bin und in einem Oberstufenzentrum unterrichtet habe. Später dann in die Lehrerausbildung, da war ich dann Seminarleiter bei Senator für Schulwesen. Ja, und seit 2000 bin ich hauptsächlich Prosa-Autor.
Ja, da gibt es wirklich viele Parallelen. Auch ich bin geflohen, ja. In Bonn studiert. Meine Studienfächer waren neben Philosophie, Pädagogik und Soziologie.
Oh ja.
Und ich habe dann beruflich 2 Stationen gehabt. Zum einen meine Druckerei 8 Jahre lang und dann 12 Jahre als Consultant, als Berater für Verlage und dann 20 Jahre an einer Berufsschule.
Nein.
Ich habe das Fach Medienkunde unterrichtet und Mediengestaltung und die Webdesigner haben von mir gelernt, wie man nicht nur Webseiten macht, sondern auch schöne Bücher.
Oh, da habe ich dann nachher noch ein paar Fragen.
Genau, Autor war ich immer nur nebenberuflich und wir kommen jetzt zur Autorenschaft. Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Verleger und Sie haben eine literarische Stiftung in Berlin. Wie kam es dazu? Was sind die inhaltlichen Anknüpfungspunkte aus Ihrem bisherigen Leben? Ich vermute mal, es ist das Pädagogische.
Naja, ein wichtiges Motiv für mich ist, Literatur zu fördern, die thematisch mit dem Thema Benachteiligung und Diskriminierung zu tun hat. Und das knüpft natürlich an meine Kindheit an. Denn dass es da eine gesellschaftliche Schicht gab, denen Bildung vorenthalten wurde und das gar nicht gut angesehen war, wenn man zur Schule wollte. Also nur das Stichwort, der dumme, stinkende Bauernjunge, der da noch mit den Holzschuhen in die Schule kommt. und von Tuttenblasen keine Ahnung hatten. Wir hatten ja kein Radio, keine Zeitung. Doch, es gab eine katholische Kirchenzeitung. Aber was machte ich damit? Die wurde benutzt. Es gab ja keine Klopapierrollen, konnte sich ja man nicht leisten. Die hat man dann in kleine Quadrate zerrissen und sich den Hintern damit abgeputzt. Aber Lesen war ja nicht angesagt. Und solch eine Literatur zu fördern, die mit dem Thema Benachteiligung, Diskriminierung und dergleichen, Unterdrückung durch Ideologie oder durch Gewalt, das liegt mir besonders am Herzen. So steht es dann auch in der Verfassung, was dann auch die Möglichkeiten der Stiftung bestimmt.
Ja, sehr gute Überleitung zur nächsten Frage, zu dieser Stiftung und zu dem literarischen Salon. Was sind die Ziele? Und dann machen Sie ja sogar eine Zeitschrift dazu. Das ist ja was Tolles, ein eigenes Haus, der literarische Salon und die Zeitschrift.
Ja, ich denke mir, das, was da in den Literatursalons dieser Heinrich-von-der-Stiftung zusammengekommen ist, ist es wert, dokumentiert zu werden. Ich habe jeweils 5 oder 6 Autoren und Autorinnen eingeladen zu dem Thema, die mit Geschichten zu diesen Themen, zum Beispiel ja, das Entkommen oder ähnlichen Themen, Geschichten geschrieben haben, die dann gelesen werden in dem Salon, wozu es dann ein Podiumsgespräch gibt und ein ausführliches PublikumsgesprächUnd wenn man 5 oder 6 Fachautoren, sag ich mal, zu den Themen hat und ein interessiertes Publikum, ich bin immer wieder sehr erstaunt, was für eine verdichtete Atmosphäre zu diesen Themen entsteht, und das darf nicht verloren gehen. Deshalb ist es mir wichtig, dass in dieser Schriftenreihe Wortzeichen auch zu dokumentieren.
Und schon da gibt es wieder Parallelen. Ich habe auch Zeitschriften gemacht, aber ich habe vor rund 2 Jahren einen literarischen Salon gegründet mit meiner Frau Ulrike, privat, in unserer schönen Altbauwohnung. Und wir haben meistens um die 15 Gäste, anfangs waren wir unter 10. Und wir nennen das die Denkrunde. Und die Verdichtung ist genau das. Und viele der Teilnehmenden sind selber Schreibende. Oder von der Uni, was auch immer. Leute, die sich über ein Thema sehr viel Gedanken machen. Die kennen das Thema Wochen vorher, bereiten sich darauf vor und dann arbeiten wir an dem Thema. Nicht wie an der Uni, sondern wir denken. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Wir kommen zu den Veranstaltungen der Stiftung. Wie viele Veranstaltungen machen Sie jetzt oder voraussichtlich? Und wie ist eigentlich so die bisherige Teilnehmerzahl?
Also Ziel ist, regelmäßig Literatursalons zu veranstalten, 4 im Jahr im Moment. Und bisher waren die Veranstaltungen immer ausgebucht, also in dem Literaturhaus. Ich habe ja mein Haus der Stiftung vermacht. Das soll ja nun ein Literaturhaus werden. Da ist Platz für 50 Gäste. Es kommen dann, man muss sich anmelden, aber es kommen immer noch mehr, dann sitzen die noch die Treppe hoch. Also sagen wir mal, bis 60 Gäste, mehr geht auf keinen Fall, sonst bekomme ich Ärger. Bisher ist die Nachfrage sehr groß. Es hängt vielleicht auch an den Themen. Es sind ja, wie ich schon angedeutet habe, schwierige Themen. Vielleicht auch Themen etwas abseits vom Mainstream, sodass auch Leute, die sich betroffen fühlen, aber bisher noch nicht richtig ihre Stimme gefunden haben, daran großes Interesse haben. Das bemerke ich dann auch an den Reaktionen darauf, dass immer noch mehr von diesen Veranstaltungen gewünscht werden. Ich muss mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, Veranstaltungen vorzubereiten und das sehr kompetent zu machen, kostet Zeit. Wir machen das im privaten Rahmen und wir kommen auf ungefähr 8 bis 9 Veranstaltungen im Jahr, wegen Ferienzeit, im Prinzip monatlich. Aber wenn man einen so hohen Anspruch hat und alles noch verschriftlichen will und das sozusagen eigentlich nebenher macht, dann ist das in der Tat schon eine tolle Leistung. Als Autor und Verleger sind Sie auch auf Messen. Wie wichtig sind Messen für Sie und was haben Sie in den letzten vielleicht 2, 3 Jahren auf den Messen neu erfahren und beobachtet?
Darf ich vielleicht zu der vorherigen Frage noch eine Ergänzung machen? Wir machen ja außerdem noch Literaturwerkstätten und Lesekreise. Und ich finde, das, was Sie auch machen, sozusagen Wohnzimmer-Literatursalons, das sollten doch viel mehr Leute machen. Also dazu möchte ich unbedingt ermuntern. Früher war das ja mal eher üblich. Jeder könnte doch sein Wohnzimmer öffnen mit Themen, die ihn persönlich interessieren, sodass man eine viel breitere kulturelle Vielfalt entwickeln könnte.
Ja, da habe ich aber eine ganz aktuelle Zahl. Es gibt in Deutschland im Moment 70.000 Lesekreise. 70.000. Ja. Mit durchschnittlich 10, meistens Frauen. Also das ist jetzt mittlerweile wissenschaftlich auch untersucht. Es gibt sehr, sehr viele Lesekreise. Aber jeder Lesekreis zusätzlich hilft uns, denn wir haben in den letzten Jahren 10 Millionen Leser verloren. Ne? Das muss man sagen. Das ist der große Nachteil. Nochmal zu den Messen.
Ja. Ich bin interessiert, mich auf der Messe zu zeigen, um mich auch zu vernetzen. Ralf, so habe ich Sie jetzt auch kennengelernt. Das freut mich. Ich habe andere gemeinnützige Vereine kennengelernt, mit denen ich mich vernetzen kann. Autoren kennengelernt. Die Stiftung sucht ja nun Leute, die auch Interesse haben, sich zu engagieren, Literatur mitmachen wollen. Und die Stiftung braucht ja in jeder Hinsicht, also von Lektoren und Übersetzern und Literaturwissenschaftlern, aber auch Leute, die sich mit Buchhaltung beschäftigen, Steuerberater und was weiß ich. Also querbeet. Von daher mache ich alle Augen und Ohren offen, um Kontakte zu knüpfen. Und ich bin von dieser Messe auch besonders angetan, wie viele Jugendliche hier Kontakt suchen zur Literatur. Es ist natürlich keine Literatur, die in den großen Verlagen so stark vertreten ist. Es sind ja kleine Nischen. Und wie viele Nischen hier zu beobachten sind, da bin ich ganz fasziniert. Und auch mit welchen Maßnahmen die Anbieter ihr Publikum umwerben. Also eine junge Frau, eine 25-Jährige vielleicht, erzählte mir, sie hätte an einem Rad gedreht, wo man was gewinnen kann. Und sie war so stolz, dass sie ein kostenloses E-Book gewonnen hat und war unglaublich begeistert. Und das mitzuerleben finde ich toll.
Ja, wir haben hier ein sehr junges Publikum, ein sehr diverses Publikum, überwiegend Instagram- und Facebook-Nutzer, die sich in Teilen hier zum ersten Mal im wirklichen Leben treffen, also mit Verkleidung und allem, was dazugehört. Aber es sind alles Leser und das finde ich auch das Tolle daran. Nochmal zur Stiftung, recht jung die Stiftung, bekommen Sie schon viele Anfragen und wie gehen Sie üblicherweise damit um?
Ich habe ja die Stiftung im Herbst vor 2 Jahren gegründet und sie befindet sich einige Jahre im Aufbau, einschließlich des nächsten Jahres. Und es gibt Anfragen, aber im Moment beantworte ich diese noch zurückhaltend, weil ich möchte erstmal die Konzeption der Stiftung entwickelt haben, also im Jahre 2025, denke ich mir.
Das wäre ja meine nächste Frage.
Ja, Ralf, aber gerne. Ich hoffe doch, wir können dann zusammenarbeiten. Und die Frage ist ja auch, ja, welche Fördermöglichkeiten kann die Stiftung in Anspruch nehmen? Im Moment plane ich eine intensive deutsch-polnische Lesereihe, Literatursalons mit polnischen Autoren und deutschen Autoren. Ich habe das vor einigen Jahren schon mal gemacht. Autoren ohne Grenzen, das zu organisieren, 10 Lesungen in Polen, 10 in Deutschland, sowas möchte ich jetzt wieder machen. Oder eine andere Variante, die ich habe, ist zu Gegenwartsromanen, historische Romane konfrontieren, dazu vielleicht auch einen Literaturwissenschaftler Stellung nehmen oder einen Essayisten, dann Lesungen daraus machen und dann Podiums- und Publikumsgespräche. So könnte man zum Beispiel, ich sag mal eben weg, die Heiden von Kummerow konfrontieren mit dem Roman Mein Himmel brennt. Oder man kann auch Sachbuch und Romane miteinander konfrontieren. Sie kennen vielleicht Ewald Fried, der das Sachbuch, was ja hoch gelobt worden ist, Unter 11 Geschwistern auf einem Bauernhof. Und das würde ja zu meinem Roman, ich bin ja auch unter 11 Geschwistern aufgewachsen, Mein Himmel brennt, hervorragend passen. Da werden wir also zum Beispiel auch einen Literatursalon dazu machen.
Ja, da gibt es schon wieder parallel meine Großeltern. Bäuerlich natürlich, kam aus Pommern und meine Großmutter hatte in der Tat auch 11 Geschwister. Wie sich das bäuerlich im Laufe von Jahrzehnten entwickelt hat, ich habe vor rund 35 Jahren mal einen Stammbaum meiner Familie gezeichnet, da tauchen 200 Leute drin auf. Und viele Familien hatten wirklich diverse Kinder, manche vorzeitig gestorben und dann guckt man sich die Berufe an und guckt man, was aus den Leuten geworden ist und das in Form von literarischen Salons, anhand von literarischen Vorlagen sich nochmal anzuschauen, ist ein ganz tolles Thema und auch gerade die Konfrontation von historischen Themen mit neueren Autoren. Da gibt es ein wunderbares Zitat. Ich habe mich mehrfach mit Michael Krüger vom Hansa Verlag unterhalten, der ja auch bei mir ein Buch geschrieben hat. Wir haben auch Lesungen schon gemacht. Und er sagt, Umberto Eco hat das genau richtig erkannt. Literatur entsteht immer auf den Schultern von Riesen. Das heißt, wenn wir die alten Bücher, egal ob das E.T. Hoffmann ist oder Kafka, egal ob das Elisabeth Langwisser ist oder wer auch immer vor 60, 80, 100, 200 Jahren geschrieben hat, das haben ja all diejenigen gelesen, die selber heute schreiben. Die schreiben ja nicht aus sich heraus. Die haben oft einen hervorragenden Bildungshintergrund, wenn sie denn wirklich gute Schreiber sind. Und um guter Schreiber zu werden, zitiere ich dann gerne nochmal eine sehr bekannte Frau aus dem Surkamp Verlag, die sagt, bis wir einen Autor wirklich entwickelt haben, vergehen nicht 10 Jahre, es sind eher 15 bis 20. Erstauflagen sind häufig die wirklich verkauften Erstauflagen. Häufig 50 oder 100 Stück. Die wirklich verkauften. Alles andere wird umsonst weggegeben oder sind Presseexemplare oder Autorenexemplare. Und dann entwickelten wir einen Autor, indem wir wirklich viel Geld investieren. Und da kommen wir zum Verlegen. Verlegen kommt von Vorlegen. Und da merken wir, wir sind beide Pädagogen.
Ja, also ich in meinem Falle verlief meine Entwicklung etwas anders, weil mein Debütroman hatte das Glück, dass er einen ersten Preis in einem internationalen Romanwettbewerb bekam und womit ein Preisgeld verbunden war und dann die Veröffentlichung in einem Züricher Verlag.
Oh ja.
Und dann lief der so stark, da waren dann gleich 4 Auflagen weg und der läuft bis heute. Also solche umgekehrten Entwicklungen gibt es eben auch. Gestern Abend hatte ich eine Lesung im Rahmen dieser Buchmesse im Terzo Mondo. Da sprach mich eine Teilnehmerin an, ob man nicht einen Literatursalon machen könnte zu dem Thema kinderreiche Familien. Sie war auch unter 11 Geschwistern aufgewachsen. Ob man nicht hingehen könnte, dieses Thema kinderreich, sagen wir mal, unter 10 oder 11 oder 12 Geschwistern, dazu spezielle Veranstaltungen zu machen. Und sowas reizt mich sehr.
Klasse.
Da lade ich Sie dann ein.
Wobei, in diesem Fall war das nur meine Großmutter. Gut, kommen wir noch mit einem letzten Punkt zum Literarischen. Ich hatte in den 80er Jahren das große Glück, eine Druckerei zu gründen und zu leiten. Und wir haben Bücher gemacht, die andere Verlage nie gemacht hätten. Handschriftlich, Umweltschutzpapier, besondere Autoren. Und von diesem ersten Buch, das hieß Das kleine Märchenbuch, haben wir im Laufe von ein paar Jahren 130.000 verkauft.
Wow.
Auf einer Buchreihe eine 250.000. Und das war natürlich ein großer Glücksfall für mich als Herausgeber, für mich als Verleger. Und da habe ich viel von gelernt. Und die Auflagen sind letztlich nicht das Entscheidende, sondern wie erreichen wir unser Publikum. Und das merken wir ja hier auf der Messe. Wir erreichen unser Publikum schon, auch wenn sie vielleicht gar nicht damit gerechnet haben, dass sie genau uns treffen. Aber die Gespräche, sie sind das Entscheidende.
Ich finde es sehr interessant, wie findet man sein Publikum? Heute spielt ja die Digitalisierung auch eine große Rolle. Und wie kann, das frage ich mich ja auch, die Stiftung ein digitales Konzept entwickeln? Wie stellt man das Literaturhaus vor? Es hat ja auch einen musealen Anteil. Wie repräsentiert man die Literatursalons und die Gespräche, die Zeitschrift und alles andere? Das ist noch eine Herausforderung.
Eine große Herausforderung. Ich ahne schon, wenn ich nach Berlin komme, werden wir uns das nächste Mal ausführlicher unterhalten. Denn auch das Thema treibt mich sehr um. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass viele junge Leute sich sehr digital bewegen, müssen wir sie so ansprechen.
Ja.
Aber die Begegnung in Real Life, im wirklichen Leben, die ist das Entscheidende.
Ja.
Denn alles andere ist sehr oberflächlich. Das ist mein Eindruck.
Aber ich stelle schon fest, ich bekomme viele Kontakte über Facebook, Instagram, neuerdings auch über TikTok, die ich sonst nicht getroffen hätte.
In der Tat.
Und dann, also gestern Abend auf der Lesung, war auch zumindest ein Mann da, der nur über Instagram Kontakt dazu gekriegt hat. Ohne dem geht es offenbar heute nicht mehr.
Genau meine Beobachtung. Einige meiner besten Kontakte aus den letzten 2 Jahren kommen in der Tat über Facebook und Instagram.
Ja, ja.
Neben vielen, 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 die oberflächlich sind oder wo nichts weiter draus wird. Aber einige, und da bin ich auch sehr dankbar, denn wir erreichen ein jüngeres Publikum. Ganz toll. André von der Haar, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Vielleicht nennen Sie noch Ihre Website, die Website Ihres Verlages oder der Stiftung, sodass man zu Ihnen Kontakt aufnehmen kann.
Man findet alles unter der Adresse www.heinrichvonderhaar.de. Dankeschön.
Und wir schreiben Haar natürlich mit Doppel-A.
Wie das Kopfhaar.
Das müssen wir als Pädagogen natürlich so richtig sagen. Heinrichvonderhaar.de. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich. Ich entschuldige mich sehr für die akustische Qualität. Wir haben Hintergrundgeräusche, wir haben Wind, aber das können wir überspielen, indem wir spannende Inhalte bieten. Und das war ein sehr tolles Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja, das war dieses sehr kenntnisreiche Interview. Heinrich von der Haar. Sie haben auch die Website sich nennen lassen. Schauen Sie sich das an. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ich jetzt auf die Audiosicherung von ihm zugreifen durfte, weil mein Mikrofon ja versagt hatte. Und ich gelobe Besserung für die nächsten Audio-Interviews, die nicht im Studio stattfinden, denn natürlich die Studioqualität ist immer die beste. Nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 209 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 147. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Kommen Sie gut durch diese Woche und auf Wiederhören.